Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Innerhalb der Konsumkultur wird Ethnizität zur Würze. Zum Gewürz, das das fade Gericht der weißen Mainstream-Kultur interessanter machen soll. Weiße Menschen mögen den Kontakt mit dem Anderen begehren. Aber das bedeutet nicht, dass sie bereit wären, sich von weißer Vorherrschaft zu lösen. Bell Hooks.
Hi Josh.
Gute.
Welcome back zur Episode 47. Wir nähern uns stark der 50 an, würde ich sagen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön. Wir hatten ja die letzten beiden Male über Intellektualität, über unsere Art der Begegnung, wie wir so ticken, wie wir mit dem Analyse-Tool Sprache umgehen, inwiefern uns das bisweilen trennt, an welchen Stellen wir da für uns gehen, an welchen Stellen wir zurückziehen, hatten das auch tatsächlich ein bisschen auf die Meta-Ebene gebracht, eben diese Idee der besseren Welt, dass da Sprache bisweilen ein Hemmnis für Menschen sein kann, die man eigentlich in diese bessere Welt mitnehmen möchte. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch Feedback bekommen, dass auch in der konkreten Episode wohl dazu führte, dass der Eindruck entstand, die sind da irgendwo auf einer anderen Ebene unterwegs als ich.
Ja, das ist also, ja immer so ein bisschen das Ironische. Also ich finde, gerade wenn man solche Themen dann adressiert, ist es natürlich auch was das Ganze zum Bewusstsein bringt und dann die Paradoxie darin auch nochmal teilweise ein bisschen steigert. Erinnert mich auch daran, ich beschäftige mich gerade an der Uni mit dem Thema epistemische Ungerechtigkeiten und auch wieder komplexe Begriffe, aber da geht es quasi darum, dass bestimmte, ich glaube, ich hatte es sogar schon mal erzählt hier im Podcast vielleicht, aber da geht es.
Aber mach ruhig nochmal.
Ja, da geht es darum, dass so bestimmte, ich glaube sogar letzte Woche, auf jeden Fall, dass bestimmte Menschen in ihrer Wissenskapazität oder auch in ihrem in ihrer Subjektivität, in ihrer Existenz als Wissende nicht so respektiert werden wie andere. Und von daher passt das ja gut auch zum Thema, was wir letzte Woche hatten. Und spannend ist halt, dass gerade in diesem Diskurs selbst epistemische Ungerechtigkeit stattfindet. Also in den Hauptwerken, die es dazu gibt, gibt es zum Beispiel unheimlich viele weiße Stimmen, obwohl eigentlich der Black Feminism das Thema epistemische Ungerechtigkeit schon Jahrzehnte vorher sehr intensiv besprochen hat, aber auf eine Art und Weise, die dann eben wieder diesem weißen Wissenschaftsbetrieb nicht aufgefallen ist oder nicht als erkenntnistragend oder so vorkam und weshalb das da dann wieder nicht berücksichtigt wird. Also es findet eigentlich selbst eine totale epistemische Ungerechtigkeit im Diskurs darüber statt. Also ich finde, das ist durchaus ein Phänomen, was sich immer wieder zeigt, wenn man dann solche Themen bespricht. Aber es ist natürlich eigentlich ein schwieriges Zeugnis oder zumindest was, womit es dann umzugehen gilt, ne? Wenn wir das jetzt auch dann zurückgemeldet bekommen.
Irgendwo, wie muss man das annehmen? Gell? Ich meine, was wohl in jedem Fall durchgedrungen ist, war also dieser Aspekt, so Ablehnung zu erfahren. So dadurch, dass man halt eben nun mal auf diese Art und Weise denkt, spricht, interagiert und so. Dass es da eben auch so ein Stereotyp geben kann, eine Zuweisung, die zu schnell erfolgt, eine Wertung, die dann auch nicht zwingend gerechtfertigt ist, gell? So, es sollte halt eigentlich immer das Bemühen geben, sich auf Augenhöhe begegnen zu können. Und bisweilen finde ich dann auch bedauerlich, wenn Sprache dann so eine Form ist, die da ausgrenzt. Gell? Ich meine, ich muss dann auch ehrlicherweise sagen, dass für mich Sprache auch eine wirkliche Bedeutung hat. Ja? Also da brauche ich jetzt keine Fremdwörter und was weiß ich, wie philosophische Betrachtungen. Das brauche ich nicht, aber wenn ich dann so was Geschriebenes sehe, wenn ich E-Mails erhalte oder wenn ich Nachrichten bekomme, dann ist so dieser laxe Umgang mit Sprache, so wenig die Form zu wahren, das gefällt mir nicht tatsächlich. So. Und da muss ich dann auch manchmal so ein bisschen über meine so ein Vorurteil überwinden, dahinter nicht jemanden zu sehen, dem Form egal ist und dem vielleicht auch in der Hinsicht so ein bisschen der Respekt dieser Sprache gegenüber fehlt. Ja. Ich meine, selbst wenn es so ist, gilt es ja trotzdem, diesen Menschen zu respektieren. Aber da habe ich dann, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht in so einer Wertung bin und da dann schon einen Haken dran mache.
Also da könntest du ja durchaus eigentlich auch schon anfangen, mich zu werten, weil ich würde jetzt eigentlich sagen, also bei so Sachen wie Mails oder SMS lege ich jetzt keinen großen Wert auf Form. Oder vielleicht haben wir einen anderen Begriff von Form an der Stelle, aber also ich habe da auf jeden Fall schon eine andere.
Das ist aber das beste Beispiel dafür. Das ist das beste Beispiel dafür. Weil dich kenne ich kenne den Menschen dahinter und würde ich nur deine SMS-Form kennen oder deine Mail-Form, dann würde ich vielleicht einen Haken dran setzen. Und das zeigt, an welcher Stelle, wie wenig es gerechtfertigt ist, halt dieses Vorurteil zu haben oder zu pflegen. Gell?
Ja.
Insofern immer Obacht mit der Wertung.
Finde ich ein gutes Statement auf jeden Fall. Schon mal Obacht mit der Wertung auf alle Fälle. So, und das halt auch in alle Richtungen irgendwie. Nicht Menschen nur, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken, sofort in eine Schublade schieben. Weder Menschen, die sich ein bisschen flapsiger ausdrücken, sofort deswegen für dämlich halten, noch Menschen, die sich irgendwie in Fachwörtern ausdrücken, sofort für arrogante Arschlöcher halten. Ja,
so ist das. Ich meine, zu dem Aspekt, den du eben benannt hast, dass dann halt auch doch wieder die weiße intellektuelle Elite dann ein Thema in die Breite diskutiert, das halt vorher Minderheiten eigentlich schon klar benannt hatten. Wir waren ja jetzt am wann war es? War es gestern?
Im Elvis-Film.
Ja, es war gestern.
Da waren wir gestern, ja.
Ja, ja. Und
am 9. Juni waren wir.
Ja, genau. Und ihm wird ja tatsächlich auch vorgeworfen, dass er kulturelle Aneignung betrieben hat, dass er mit Musik, die eigentlich aus der schwarzen Kultur kommt, dann in der Breite einen Erfolg hatte, Megastar wurde, davon in einem erheblichen Maße profitiert hat, ohne es selbst tatsächlich auch kreativ gewesen zu sein, Songwriter, wie auch immer. Ich meine, das wird ja sogar Leuten wie Led Zeppelin und Clapton bisweilen vorgeworfen, die ja jetzt auch Songwriting betrieben haben. Aber Elvis umso mehr, weil er halt als Interpret diese Musik genommen hat und damit halt so ein großer Star wurde. Und ich finde, das hat immer so zwei Seiten, gell? Es gibt so den einen Aspekt, dass dann, was Elvis für mich wirklich rüberbringt und auch authentisch. Ich meine, ich habe mich viel mit der Figur Elvis beschäftigt, weil ich einfach ihn als Künstler sehr beeindruckend finde. Ich mag seine Stimme, seine Art zu performen und so. Das hat mich schon als Kind berührt. Und ich sehe das, nehme ihm das ab, dass er da einen großen Respekt und eigentlich auch wirklich eine Hingabe zu dieser Kunstform, beispielsweise das Gospel oder das Rhythm and Blues oder das Blues überhaupt hatte. Und er war ja auch einer derer, die dann tatsächlich in den Besetzungen, die er gewählt hat, halt auch bewusst entschieden hat, halt Schwarze und Weiße zusammen auf die Bühne zu bringen und so. Insofern kann man das durchaus auch so sehen, dass er da Grenzen überwunden hat und eine eine Kunstform auch die Tür geöffnet hat, denn nicht nur er hat davon profitiert, sondern tatsächlich auch die originären Künstler selbst. Die konnten dann quasi mit durch diese Tür durchgehen. Klar, könnte man jetzt in einer bestimmten Hinsicht auch wieder sagen, das ist auch wieder so eine herrschaftliche Betrachtungsweise, so eine Art Trickle-Down. So, ja, der weiße Cis-Mann geht durch die Tür und die armen kleinen Schwarzen folgen ihm und so. Aber ich will das alles nicht immer nur so unter diesem kritischen Aspekt sehen, gerade wenn es die Kunst betrifft, sondern da ist jemand wirklich berührt und durch den Respekt dieser Kunstform gegenüber kann er dann auch was ermöglichen. Aber natürlich kann ich auch das Argument nachvollziehen, zu sagen, da hat jemand nur diesen großen Erfolg generieren können, dadurch, dass es diese Kunstform eben der Schwarzen gab, gell?
Also ich finde, das kann ja eigentlich gut nebeneinander bestehen, beide Argumentationen. Jetzt, also du hast es ja auch schon gesagt, man kann das. Ist gerade deine Brille, Brille fast zerstört.
Nee, ich hab, ja, egal. Ach so.
Naja, in jedem Fall kann man das ja, also hast du ja auch benannt, das sind dann zwei Perspektiven, die man darauf haben kann. Und ich bin jetzt nicht so tief in der Materie, aber das erscheint mir sehr schlüssig, was du sagst. Und von dem, was ich mitbekommen habe, auch durchs Aufwachsen mit Elvis, ein bisschen durch dich und so, erscheint mir das durchaus auch so. Und dann kann man ja diese beiden Perspektiven darauf haben. Also ich finde, das muss sich ja dann auch nicht fundamental an der Person Elvis entfalten, dieses Thema. Also beziehungsweise, was ich sagen will, ist, das, was in dieser Beurteilung reflektiert werden sollte, ist für mich nicht primär, war Elvis ein guter Typ oder ein Idiot, sondern in welchen Verhältnissen leben wir und wie betrachten wir Kunst und wann wird Kunst gewertschätzt und wann nicht. Und da kann man ja durchaus sagen, dass eben das vielleicht oder das sehr wahrscheinlich nur dann so einen kommerziellen Erfolg haben konnte, wo ein weißer Künstler das dann eben sich angeeignet und verarbeitet hat. Ich spreche jetzt angeeignet jetzt erstmal in einem nicht so wertenden Sinne, sondern hat halt die Musik genommen und damit was gemacht. Und ich finde, das kann man dann aus beiden Perspektiven betrachten, als Türöffner, als kulturelle Aneignung. Und ich finde, was aber dann nicht im Vordergrund stehen sollte, ist Elvis jetzt ein Idiot deswegen? Weil ich finde, nehmt es ihm schon auch ab, dass er diese Musik einfach toll fand und dass das sein Style auch war, diese verschiedenen Musiken dann auch so ein bisschen zu verbinden. Und finde das dann eher wichtiger, darüber zu diskutieren, wieso wurden denn schwarze Künstler und Künstlerinnen nicht gehört, wieso war da der kommerzielle Erfolg nicht da, obwohl sie auch so eine Form von Musik machen und so. Ich finde, die Diskussion sollte sich dann eher darum drehen und sich nicht darin verlieren, dass man dann irgendwie um jeden Preis die Person Elvis wahlweise verteidigt oder attackiert. Also das finde ich auch so ein bisschen eine Entfremdung des Diskurses darüber dann.
Ja, zumal wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, dass er halt selbst auch in Tupelo in total ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist, in einem Stadtteil, der von allen, sogar von den Schwarzen aus Tupelo halt als das Viertel bezeichnet wurde, in dem der White Trash zu Hause war. Ja. Also das ist schon auch so eine Geschichte, das sieht man ja dann auch, wie er dann später gelebt hat und woran er dann vielleicht selbst auch gescheitert ist. Wenn du aus so wirklich ärmlichen Verhältnissen kommst und dann so mit 19 halt in den Olymp geschossen wirst und so, was das mit dir macht. Also in der Doku fand ich das mal wieder beeindruckend, aber es gab trotzdem so unterschiedliche Aspekte, auf die hatte ich dich ja dann auch danach angesprochen, auf die man dann heute auch so relativ kritisch schauen kann, gell? Wo er so das Bad in der Menge nimmt und auch zu einer Zeit, wo er mit Priscilla verheiratet war, dann da sämtlichen Mädels da auf den Mund küsst, die das natürlich auch alle wollen, gell? Ihm das nahezu sogar abnötigen. Aber das ist auch so ein Aspekt, wenn man das so mit heutigen Augen sieht, hat das schon auch so ein bisschen was so, ach du Scheiße. So, ja.
Also ich finde, das gilt es auf jeden Fall kritisch zu betrachten. Also auch einfach das Alter von Priscilla Presley, der späteren Frau, dann im Zeitpunkt, wo sie zusammengekommen sind und dann auch immer dieses Machtverhältnis, wenn eben so sehr, sehr reiche, wohlhabende, berühmte Künstler mit so sehr jungen Menschen dann irgendwie sich beziehen oder zusammenkommen, finde ich immer kritisch zu beurteilen und so. Also da gibt es auf jeden Fall auch in der Elvis-Geschichte einfach sehr schwierige Momente.
Wo so ich dann, typische Männerklischees ja, auch so, ja.
Wo ich dann aber eben auch sagen würde, es geht ja jetzt nicht darum, also immer unabdingbar diese eine Person zu verteidigen oder irgendwie zu heiligen. Es geht ja dann darum, die Musik auch wertzuschätzen. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, man kann das komplett voneinander trennen, aber ich finde, nur weil man Fan von etwas ist, muss man nicht die Person, die daran beteiligt ist, so vollkommen abgöttisch anhimmeln. Ich sehe das sogar eher auch ein bisschen als eine Krankheit unserer Zeit, diesen Personenkult. Also wir hatten das ja letztens so ein bisschen davon auch in Bezug auf Maria Montessori. Das ist ja eine Person, die der Mama, also meine Mama, die jetzt in diesem Father-and-Son-Kontext natürlich auch eine Rolle spielt, sehr wichtig ist. Und wo ich auch sehr dankbar bin, auf eine Montessori-Schule gegangen zu sein und dass mir das von euch ermöglicht wurde, dass die Mama da eine Schule gegründet hat für mich auch, das finde ich natürlich ganz grandios. Und trotzdem sehe ich auch bestimmte Aspekte in Maria Montessori wahnsinnig kritisch und da gibt es ja jetzt auch eigentlich berechtigte Rassismusvorwürfe, wo man dann halt eben auch reflektieren kann, inwiefern ist sie ein Kind ihrer Zeit, inwiefern spiegelt sich das in der Montessori-Pädagogik wider, inwiefern ist das nur etwas, was halt eben Resultat der Zeit war. Aber in jedem Fall, finde ich, ist es sehr wichtig, diese Punkte zu benennen und zu kritisieren. Und ich finde aber, dass sich diese Pädagogik, die sich dem anschließt, jetzt auch nicht in der Bewertung nur daran bemessen darf, was Maria Montessori alles so gemacht hat und ob sie eine tolle Person oder Frau war, sondern ich finde, man sollte in allererster Linie sich mal auf die Pädagogik fokussieren und die bewerten. Das ist dann natürlich nochmal ein spezielles Ding, wenn die so eng angebunden ist an eine Person und sich Montessori-Pädagogik zum Beispiel nennt.
Und sich auch mit Montessori-Pädagogik nennt eben, ja, gell?
Und also da haben wir auch drüber gesprochen, aber dann halt auch in Bezug zum Beispiel auf sowas wie den Marxismus, wobei man ja sagen kann.
Ich will noch mal kurz einhaken. Ich denke, dass nicht zwingend belegt ist, dass sie rassistisch gehandelt hat, sondern was belegt ist, dass sie sich diesen faschistischen Strukturen und auch in Bezug auf den Nationalsozialismus opportun verhalten hat, um ihre Pädagogik nach vorne zu bringen. Inwiefern tatsächlich belegt ist, dass sie selbst eine rassistische Haltung hat, das glaube ich ist nicht, kann man so nicht sagen.
Ja.
Es sei denn, du weißt mehr als ich, aber so
ich
wie
ich. Ich habe nur von dem Vorwurf gehört und ich kenne das halt nur mit dem, aber ich weiß gar nicht, ob das in Bezug auf ob das auch diese rassistische Dimension hatte oder ob das auch im Rahmen der Arbeit mit behinderten Menschen bei ihr war. Aber sie hat auf jeden Fall ja auch diese physiognomische Körperbemessung betrieben, die ja eine wahnsinnig rassistische Praxis von Europa auch war. Ob sie das in diesem Kontext betrieben hat, weiß ich nicht. Das ist jetzt ja ganz gefährliches Halbwissen. Aber ich weiß, dass ihr Rassismus vorgeworfen wird.
Das stimmt, aber das war ja damals eine anerkannte wissenschaftliche Praxis. Gell?
Genau.
Die dann halt auch wieder von den Nazis halt tatsächlich total vereinnahmt wurde. Gell? Aber ich weiß nicht, ob man damals tatsächlich den Horizont hätte haben können, zu sagen, halt diese Wissenschaft ist grundsätzlich abzulehnen. Gell? Aber ich weiß es nicht, da begebe ich mich jetzt wieder auf dünnes Eis.
Aber da sind wir ja bei dem Punkt, das ist ja das Argument, war sie da ein Kind ihrer Zeit? Und wenn wir dann so radikal sind, also und ich finde, heißt ja nicht, dass es nicht rassistisch ist. Nur weil alle rassistisch waren und Rassismus so tiefgreifend Teil der Gesellschaft war, dass man sich dem fast gar nicht erwehren konnte, heißt es ja nicht, dass es deswegen nicht rassistisch ist. Also gerade das sollte einen ja noch mal mehr zum Denken anregen und zur kritischen Beurteilung dessen, mit dem man da konfrontiert ist.
Vollkommen richtig.
Aber dann ist natürlich auch die Sache, also man kann dann nicht sagen, Maria Montessori war rassistisch, aber unser Schulsystem, was auch aus der Zeit kommt, von irgendwelchen preußischen, glaube ich, dem preußischen Kriegsdienst irgendwie und der Offizierslehre entwickelt ist.
Danke, dass du das sagst, sonst hätte ich es gesagt.
Das ist jetzt aber toll, weil also das hatte irgendwie nichts mit Rassismus zu tun. Das ist ja dann irgendwie das Argument, was für mich dann da total Sinn ergibt.
Ja.
Also in jedem Fall finde ich, man sollte das natürlich kritisch beurteilen und reflektieren, inwiefern die beteiligte Person sich an solchen Praktiken beteiligt hat oder daran beteiligt war und diese Ideen verkörpert hat. Man sollte aber auch, finde ich, eben, und das vielleicht dann auch die Menschen, die in der Bewegung selbst beteiligt sind, mit einem kritischen Abstand von der Person auch beurteilen können, was ist denn der Inhalt dessen, womit wir uns hier beschäftigen können, der Inhalt der Pädagogik, der Inhalt der Musik, der Inhalt der Philosophie, und steckt diese problematische Tendenz in dieser Pädagogik, Musik, Philosophie selbst drin, oder kann man das auch anders denken? Also ich denke da zum Beispiel jetzt auch an den Marxismus, wo dann so eine Stelle war, wo ich eben viel damit konfrontiert bin und darüber nachdenke, weil es ja auch da einen wahnsinnig krassen Personenkult gibt und gab, auch in realsozialistischen Ländern, über die Person Karl Marx. Und es heißt ja auch Marxismus, also auch diese Philosophie ist ja ganz fundamental mit ihrem Schöpfer verknüpft. Und der Karl Marx ist auch ein ziemlicher Arsch gewesen an ganz vielen Stellen, also auch ein ganz klar belegter Sexist, gibt auch Rassismus und Antisemitismus Vorwürfe, auch da kann man wieder ganz viel drüber diskutieren, aber in jedem Fall finde ich auch da, also auch er ist ein Kind seiner Zeit, all diese Aspekte, und ich finde halt, auch da sollte man sich das einerseits betrachten, andererseits aber ist der Marxismus halt eben auch eine wahnsinnig emanzipatorische Philosophie. Und ich finde, auch da sollte man eben nuanciert sich mit beschäftigen und nicht einfach einmal mit dem Schlaghammer draufhauen, Marx ist der Allergeilste und der ist gar nicht blöd, oder weil Marx sich rassistisch geäußert hat oder ein Sexist war, können wir von der Philosophie gar nichts mitnehmen und müssen das vollkommen über den Haufen schmeißen.
Absolut. Und was mir wichtig ist, an der Stelle zu sagen, so wie du eben benannt hast, halt, dass wenn man denn jetzt Montessori als Kind ihrer Zeit eben attestiert, dass sie jetzt nicht sehend war, aber es sich trotzdem um rassistische Strukturen handelt, dann muss man das eben auch anderen attestieren. Und nicht der konservativen Klasse, der bestehenden Klasse, die auf ein System fußt, die alle gewohnt sind, die sind über jeden Zweifel erhaben. Und an den Progressiven wird dann dieser Fehler, dieser Zeit, dieser Struktur, dieser strukturelle Fail halt festgemacht. Das ist unlauter, ja.
Stimme ich total zu.
Und an der Stelle fände ich dann halt auch, ob das jetzt Marx ist oder was auch immer, um welche Menschen auch immer es sich handelt, man muss sich bewusst machen, dass diese Strukturen in uns allen liegen. Und ich finde, dass das auch oft, wie wir da über intellektuelle Klasse und Arbeiterklasse und Trennschärfe und so, auch da darf man nicht den Fehler machen, halt die Minderheiten, die nicht weiße Cis-Männer sind, die sind prinzipiell gut, und die weißen Cis-Männer, die sind halt die evil Arschlöcher, ja. Das, so funktioniert es halt auch nicht. Diese rassistische, sexistische und klassistische Struktur, die findet sich auch bei den Minderheiten. Und die ist da genauso anzuprangern, wenn eine schwarze Transfrau halt sich anderen Mitmenschen gegenüber ausgrenzend verhält, dann verletzt sie diese Gesetze genauso. Ja.
Ja.
Und da kann man dann natürlich jetzt auch wieder draus machen, hier der weiße Cis-Mann versucht jetzt hier wieder sich da aus der Schlinge zu ziehen. Nein, ich will damit sagen, dass diese Aspekte von Sexismus, Rassismus, Klassismus, alle Ismen, die dazu dienen, bestimmte Strukturen auszugrenzen, sind universell.
Ja.
Und deswegen auch grundsätzlich falsch. Natürlich kann man auch bis zum gewissen Grad sagen, die Unterdrückten, diesen Reflex, der ist da nachvollziehbar, und deswegen bin auch ich geneigt, diesen Reflex eher zu gestatten, als so eine herrschende Klasse, die dann in so ein Mimimi-Gerede verfällt. Gell? Aber wenn man es universell betrachtet, bleibt es dieselbe Struktur und ist nicht gut. Ja.
Also ich stimme dir da komplett zu, ich wüsste aber gar nicht, wer dem an sich widersprechen würde.
Ich gehe da von mir aus, weil ich habe tatsächlich so eine Haltung. Ich habe schon so eine Haltung, Minderheiten prinzipiell als was anzusehen, was es zu schützen gilt. Und das geht für mich manchmal auch so weit, dass ich in meiner Analyse, in meinem Blick auf Minderheiten, dann da gar nicht die Abgründe sehen will, die es auch da gibt.
Ja.
Ja, deswegen spreche ich da von mir. Ob das bei anderen genauso ist oder so, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber bei mir ist das tatsächlich so.
Also ich finde halt einfach, gerade diesen Aspekt, den kenne ich also aus der Argumentation insbesondere von Menschen, die bestimmten Minderheiten angehören und sich dagegen erwehren. Also zum Beispiel auch wieder in der Black Feminism Bewegung gibt es eine ganz starke Betonung auch verinnerlichter Rassismen bei sich selbst und auch in der feministischen Bewegung allgemein ist ja eine Riesenwahrheit oder ein Riesenpunkt, der adressiert wird, inwiefern auch die in den unterdrückten Frauen und in den unterdrückten Menschen selbst halt diese Unterdrückungsmechanismen wirksam sind und auch andere Ausgrenzungsmechanismen, die sich damit überschneiden. Zum Beispiel auch in der feministischen Debatte gibt es ja auch eine starke Kritik am White Feminism, dass eben auch da selbst in dem Aufbegehren für die Freiheit der Frau eigentlich im Endeffekt nur die Freiheit der weißen Frau von vielen Menschen gemeint ist und so weiter und so fort. Ja. Also dieses Bewusstsein für verinnerlichte Unterdrückungsmechanismen, die strukturell sind und nichts, was bestimmte Menschen haben oder andere nicht, sondern etwas, was uns als Menschen in unserer heutigen Gesellschaft erst überhaupt auch hervorbringt und ganz tief in uns schlummert, das gibt es, finde ich, gerade in diesen Protest- und Emanzipationsbewegungen total. Also mir ist bewusst, dass du dieses Bild nicht zeichnen wolltest. Also das, und ich finde die Argumentation ja auch total richtig, die du anbringst. Aber dieses Bild irgendwie der unterdrückten oder der Nicht-Weißen und der Frauen oder Nicht-Männer, die irgendwie sagen, wir sind total toll und alles an uns ist richtig und nur die weißen Cis-Männer sind das Böse auf der Welt, das gibt's eigentlich überhaupt nicht, so wird das überhaupt nicht gesehen. Das ist eigentlich eher so ein Kampfbild, was von der konservativen Klasse und so auch gezeichnet wird und so ein Mimimi, wie du es auch benannt hast. Aber so habe ich das bei dir jetzt auch gerade nicht empfunden.
Ja. Ja, und da ist halt auch die Frage, wie kann man sowas überwinden? Ja. Da landen wir bei einer Debatte, die wir auch oft führen, Reform oder Revolution. Denn egal, wie sich jetzt Gesellschaften konstituieren und institutionalisieren, du wirst diese Strukturen ja nicht los. Ja. Klar könnte man jetzt sagen, das muss man mit anderen Begrifflichkeiten beziehen als jetzt Revolution oder Reform, wenn es so um strukturelle Beziehungsebenen und Umgang von Menschen untereinander gilt, halt eben Analyse zu betreiben, als wenn man das jetzt politischen oder Wirtschaftssystemen gegenüber tut. Aber letzten Endes ist ja doch die Frage auch gerechtfertigt, wie radikal gilt es vorzugehen, um das zu überwinden?
Total, und ich finde auch, dass es ja Teil derselben Geschichte ist. Also die Art und Weise, wie wir uns miteinander beziehen, die Art und Weise, wie wir ganz konkret zusammenleben, kann man ja nicht getrennt betrachten von dem wirtschaftlichen, politischen Zusammenhang, in dem wir leben. Das sind ja wahnsinnig miteinander durchwobene Prozesse. Und gerade eben auch die Frage, wie kann man sowas wie strukturellen Rassismus oder Sexismus überwinden, ist für mich total eng verknüpft mit der Frage, wie können wir die, würde ich sagen, ungerechten kapitalistischen Verhältnisse auch überwinden, also und auch unsere politischen Verhältnisse. Also für mich, wie du auch meintest, verweist es dann schon eben auf eine revolutionäre Perspektive, die eben sagt, diese Form von Ungerechtigkeit und Ungleichheit kann man im gegebenen System nicht angehen und nicht überwinden. Das ist was strukturell gemacht werden muss.
Und das heißt, du würdest das dann so sehen, dass das keine Felder sind, die man unabhängig voneinander angeht, sondern du würdest sagen, ein demokratischeres und eigenverantwortlicheres Wirtschaftssystem, das mehr Gleichheit ermöglicht, würde dann auch automatisch dazu führen, dass diese Strukturen wie Klassismus, Sexismus, Rassismus tatsächlich einzudämmen sind oder gar ganz verschwinden? Wär das deine
Also die Perspektive wäre mir etwas zu viel auf die Ökonomie fokussiert, aber ich würde nicht sagen, wir müssen nur die Ökonomie verändern und dann haben wir alle anderen Probleme auch gelöst, das definitiv nicht. Aber ich würde also im Endeffekt würde ich sagen, ist das eigentlich auch so ein bisschen die Schwäche der marxistischen Philosophie, die ja schon in einem gewissen Rahmen so argumentiert. Und der Realsozialismus hat ja schon die Ökonomie auf eine bestimmte Art und Weise verändert. Ob die wirklich so emanzipativ war, würde ich jetzt nicht sagen, aber da zeigt ja auch eine andere Ökonomie, rüttelt an Sexismus oder Rassismus oder Antisemitismus, den es ja auch in den realsozialistischen Ländern gibt und gab erstmal nichts. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese Probleme nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Also es gibt ja den Begriff Intersektionalität, der heutzutage sehr hoch gehalten wird, auch in der Wissenschaft, der eben sagt, dass diese verschiedenen Bereiche, Sektionen quasi sich miteinander verbunden sind. Und dass man sie nicht voneinander getrennt betrachten kann. Also dass man auch allein schon auf der theoretischen Ebene, man kann Sexismus nicht verstehen, wenn man nicht Kapitalismus versteht. Man kann Kapitalismus, also den Klassismus auch, der darin beinhaltet ist, kann man nicht verstehen, wenn man nicht Rassismus betrachtet. Und das sind alles Prozesse, die auch miteinander zusammengehen und zusammengehören. Die haben trotzdem auch ihr Recht für sich, aber sie sind alle miteinander durchdrungen. Und so würde ich sagen, kann man kein Problem letztendlich lösen, wenn man nur eines angeht. Also für mich müsste eine Bewegung, die sich wirklich eine Emanzipation von diesen Unterdrückungsformen zum Ziel nimmt, eben all diese Aspekte zusammen in den Blick nehmen und an einer Gesellschaftsform arbeitet, die diese Aspekte gleichzeitig dich überwindet. Und ich würde darüber hinaus noch kurz sagen, dass für mich selbst der Intersektionalitätsbegriff, also dass das miteinander verbunden ist, nicht weit genug geht. Und das ist auch was, was dann so sehr, sehr linke oder radikale TheoretikerInnen sagen, dass eben selbst Intersektionalität erscheint so, als wären das eben immer noch getrennte Bereiche, die aber manchmal miteinander interagieren, aber nein, diese Bereiche sind ganz tief miteinander durchdrungen. Also zum Beispiel auch sowas wie koloniale Unterdrückung und unser Wirtschaftssystem. Das gibt es getrennt voneinander also eigentlich nicht. Also koloniale Unterdrückung gab es zwar auch schon jetzt vor dem konkreten kapitalistischen Wirtschaftssystem, aber die Art und Weise, wie das heute existiert, kann man nicht begreifen, wenn man das nicht zusammendenkt.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass es mich mal andersrum formulieren. Denkst du, dass eine Überwindung dieser Strukturen innerhalb unseres Wirtschaftssystems möglich ist?
Nein. Ich denke, dass diese Strukturen.
Also was dann aber heißt, dieses Wirtschaftssystem zu überwinden, wird nicht jeglichen strukturellen Sexismus, Rassismus und Klassismus überwinden helfen. Aber ohne die Überwindung des Wirtschaftssystems geht gar nichts. Da verstehe ich dich so richtig?
Ja.
Siehst du das so?
Würde ich definitiv sagen. Und weil ja auch dieses Wirtschaftssystem, wenn man sich mal die Geschichte in der großen Struktur anschaut, ganz fundamental darauf fußt, Arbeit von Menschen, die eben rassifiziert sind oder Menschen, die sexistischer Unterdrückung unterworfen sind, auszubeuten. Also dieses System funktioniert nur, wenn sie diese Form von Arbeit ausbeutet und wenn sie aufhören würde, die Arbeit von Frauen oder als Frauen gelesenen Menschen oder die Arbeit von kolonial unterdrückten Menschen auszubeuten, dann würde dieses System nicht mehr funktionieren.
Naja gut, das sehe ich halt auch wieder anders. Da würden wir jetzt halt auch wieder in so eine Kapitalismusdebatte kommen. Ich würde sagen, dass der Kapitalismus auf diese Art und Weise betrieben wird, zeichnet aus meiner Sicht nicht zwingend die Wirtschaftsform des Kapitalismus aus, sondern zeichnet eher ein Menschenbild, dass es da Gier gibt, Herrschaftsstrukturen, eben Aspekte des Menschseins, die natürlich diese kapitalistische Glut enorm befeuern durch Ausbeutung, weil Ausbeutung, sprich wenig Invest und viel Outcome, je größer dieser Gap ist, desto erfolgreicher ist man ja vermeintlich im Kapitalismus, aber das müsste ja so nicht sein. Die Grenze könnte auch so eng liegen, dass man gut im Kapitalismus leben kann, ohne ausbeuten zu müssen. Aber dass das mit dieser stark ausbeutenden Struktur einhergeht, das zeigt mehr Untiefe als jetzt nur in dem System, in dem Wirtschaftssystem Kapitalismus. Das zeigt eben auch Untiefe im Menschsein, wenn du mich fragst.
Also ich finde, dem würde ich auf jeden Fall schon auch zustimmen. Also das ist ja, also es gibt ja jetzt nicht alles Böse auf der Welt nur seit dem Kapitalismus. Und es gab ja auch vor dieser Form von kapitalistischer Wirtschaft zum Beispiel koloniale Unterdrückung, die Unterdrückung der Frau, Stichwort Kirche. Also es ist nicht so, dass das irgendwie völlig, dass es alles nur darauf zu reduzieren ist.
Aber es geht zusammen.
Dennoch geht es ja heutzutage. Dennoch geht es ja heutzutage zusammen. Man kann ja auch einfach sagen, das Menschsein entfaltet sich gerade im kapitalistischen Menschen und damit trifft ja auch beides ein bisschen zusammen. Meine Hoffnung wäre halt, dass das Menschsein sich darin nicht erschöpft. Und ich meine, wir haben darüber oft diskutiert. Deswegen du kannst darauf gerne auch nochmal entgegnen. Ich muss jetzt nicht das letzte Wort haben, aber ich möchte nur nochmal ganz kurz rein, weil ich sagen würde, der Kapitalismus muss ja Profit machen. Das Kapital muss sich vermehren und dieser Profit geht nur, wenn anderen Menschen er weggenommen wird. Das ist schon, davon bin ich schon sehr zutiefst überzeugt. Profit und Kapitalakkumulation geht nur, wenn die Arbeit bestimmter Menschen weniger wert ist als die Arbeit anderer Menschen, damit die dann mehr haben können und von dieser Arbeit Wert abschöpfen können. Und das geht für mich eben nur durch Klassismus, Rassismus und Sexismus, wenn man nicht Frauenarbeit, also als Frauenarbeit kodifizierte Arbeit oder eben unterdrückte Arbeit in den in kolonial unterdrückten Gebieten oder klassistisch unterdrückte Arbeit hat, Arbeit, die man als weniger wert schätzt, kann es keinen Kapitalismus und keinen Profit geben in der Form.
Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, da haben wir schon oft drüber geredet. Ich würde halt sagen, dass ich durchaus eine Chance darin sehe, innerhalb dieses Wirtschaftssystems Herrschaftsstrukturen zu überwinden. Da sehe ich halt eigentlich den Hauptaspekt. Ja, und egal in welchem Wirtschaftssystem sind immer die Herrschaftsstrukturen die eine Elite bilden und zu irgendeiner Form von Unterdrückung und Ausbeutung führen. Ja. Natürlich kann man da sagen, das Wirtschaftssystem legitimiert das auch oder ist so eine Zwangsläufigkeit, die das mit sich bringt. Das will ich alles überhaupt nicht bestreiten. Aber für mich gilt es halt in erster Linie, diese Herrschaftsaspekte zu überwinden. Und das ist halt auch das, wo ich dann auch immer so weiß nicht, ob verzweifeln da so, der, manchmal vielleicht, aber wo ich so ein bisschen mutlos bin manchmal, so resignativ, wo ich so das Gefühl habe, dass wir, dass das uns einfach wahnsinnig schwerfällt, dass mir da manchmal der Glaube fehlt, dass das gelingt. Wenn man jetzt zum Beispiel auch wieder diese ganzen AfD-Strukturen sieht, wo dann Loyalität sogar wichtiger wird als Realität, wo einfach so unverbrüchlich halt an der Seite von etwas zu stehen und da kannst du mit Argumenten kommen, da kannst du, was weiß ich, mit Ratio, du kannst hieb- und stichfest alles widerlegen, dieser Aspekt, wenn du diese Loyalität nicht brichst. Und das musst du dann bei jedem Menschen einzeln tun. Du musst bei jedem Menschen einzeln schauen, warum bindet der sich so fatal an so eine Ideologie oder an so eine Gruppe. Das hat ja fast so was Sektenartiges, wenn Loyalität wichtiger wird als alles andere. Und das passiert Menschen so schnell, da denke ich dann manchmal, das kriegst du nicht aus uns, das kriegst du nicht weg, gell?
Ja, also den Gedanken kann ich schon durchaus verstehen und das ist ja auch was mir schon, also ich komme schon manchmal auch in so etwas fatalistische Denkstrukturen und Philosophien irgendwie hinein, wenn ich besonders frustriert bin mit der Welt. Ich glaube halt, ich will noch nicht ganz akzeptieren, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, aber dass es das wirklich ist, also dass irgendwie der Mensch wirklich einfach fundamental nicht in der Lage dazu ist, diese Form von Herrschaft zu überwinden, dass Gesellschaft oder Gemeinschaft einfach prinzipiell zu sowas führt und so, oder dass das Menschsein eben Leben ist, Leiden ist, so wie Schopenhauer gesagt hat, das will ich noch nicht so ganz akzeptieren, aber ich kann mich auch nicht dem erwehren, dass auch diese Perspektive in mir Anklang findet. Aber ich denke, dass es trotzdem kontingent ist, was wir hier gerade haben. Also im Sinne von, es muss nicht so sein, wie es gerade ist. Es gibt auch Möglichkeiten, das anders zu machen. Ja. Und Menschsein bedeutet für mich in allererster Linie mal die Möglichkeit, ganz verschieden zu sein. Also sich selbst imaginär in die verschiedensten Existenzen hinein zu manövrieren. Das macht für mich den Menschen aus, dass er im Gegensatz zum Tier eben nicht in, also auch das Tier kann sehr vielfältig operieren, aber eine Tierart, würde ich sagen, hat doch immer sehr ähnliche Funktionsweisen. Und ich würde sagen, der Mensch mit der Gesellschaft und dem gemeinsamen Imaginieren und der Sprache und so ist in der Lage, unfassbar verschieden sich zu selbst auch zu formen. Ob er das jetzt bewusst macht, ob man das alles so will, ist nochmal eine andere Diskussion, aber der Mensch, würde ich sagen, ist schon dazu in der Lage, wenn man sich mal die Bandbreite der Geschichte und auch der Kulturen anschaut, in ganz verschiedenen Kontexten zusammenzuleben und zu existieren. Und vielleicht stimmt es, dass im Menschsein per se trotzdem auch über all diese Varianz hinaus irgendwas Dunkles steckt, was uns irgendwie von der Freiheit oder der Autonomie oder der Gerechtigkeit oder der Herrschaftslosigkeit abhält. Aber das wäre für mich jetzt noch nicht Grund genug, es gar nicht erst zu versuchen.
Ja, ist auch gut. Das sollte man auch weggehen von. Das ist ja auch nichts, was so immer so in mir ist. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten, wenn ich jetzt sehe, worauf das hinausläuft, was da natürlich nicht nur in Ostdeutschland, aber dadurch, dass die Wahlen vor der Tür stehen, was da zu erwarten ist, das zeigt mir das halt auch wieder mal so eindrücklich. Ich meine, ich kriege das jetzt immer mal so mit. Ich bin da gar nicht so die typische Zielgruppe, aber da gibt es ja einen, den du bestimmt auch kennst. Mark Hunt heißt der. Ein junger Mann, der halt wirklich dahin geht, wo es weh tut. Und Content macht auch auf eine Art und Weise spricht. Und das macht er sehr gut, dass er halt tatsächlich junge Menschen erreicht. Dass er mit seiner Art zu sprechen, seine Art, so seine Reels zu präsentieren, da weiß ich bin da nicht mit gemeint. Ja, aber ich gucke mir das trotzdem gerne an, weil ich toll finde, wie er das macht und dass er da so unbeirrt reingeht und so. Und wenn ich dann so mitkriege, wie er die Leute da interviewt, wie er da eigentlich auf eine natürlich auch so Jugendsprache, wo dann halt was so manchmal auch total verrissen wird, aber im direkten Umgang mit den Menschen bleibt er trotzdem auch immer respektvoll, vielleicht manchmal so ein bisschen dissend, sarkastisch und sowas, ja, aber das liegt, glaube ich, tatsächlich in erster Linie daran, dass das die Form ist, mit der er seine Zielgruppe gut erreichen kann, was ihm auch gelingt. Und da sehe ich dann so beides. Ich sehe einerseits, wenn er mit diesen Menschen so spricht, diese unbedingte Loyalität. Da kann er mit Argumenten ankommen, wie er will. Das prallt alles ab. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass seine Arbeit wirklich auch verfängt. Dass er viel bei vielen jungen Menschen da schon so... Entscheide ich mich jetzt für die Gruppe oder entscheide ich mich dagegen? Ihnen geholfen hat halt, sich nicht aus Gründen der Zugehörigkeit dann für dieses rechte Milieu zu entscheiden, was ich halt auch großartig finde. Und da sehe ich halt so beides. Da sehe ich diesen Abgrund dieser totalen Loyalität und dann sehe ich aber auch diesen Markant, der halt nicht einfach so fatal in so einer Endzeitstimmung verfällt, sondern wirklich auch dafür geht und auch was bewirken kann. Gell?
Ja, und ich finde, mit solchen Positionen und Menschen kann man sich halt dann auch immer wieder beschäftigen und das ruft dann doch auch nochmal andere Denkstrukturen hervor, als dieses total fatalistische und alles geht den Bach unter. Von daher fand ich das jetzt einen tollen und wichtigen Beitrag auf alle Fälle. Nun sind wir ja auch schon wieder fast am Ende unserer gesteckten Sprechzeit angekommen. Ja. Ich würde aber trotzdem schon mal sagen, dass ich dann vielleicht auch nächste Woche oder so gerne auch über ein Thema sprechen wollen würde, was sich jetzt eigentlich ziemlich gut an unsere Gespräche hier gerade anschließt, weil ich finde, wir haben ja jetzt schon oft darüber diskutiert, Revolution oder Reform, ist der Kapitalismus das Problem oder nur der Neoliberalismus, inwiefern hängt unsere politisches System, unsere Form von Demokratie da auch mit drin, inwiefern könnte das auch einen Ausgangspunkt für eine gerechtere Welt darstellen und so. Und ich würde sagen, da haben wir beide unsere Perspektiven, die wir durchaus respektieren können, aber da clashen wir halt oft auch aneinander und haben wir jetzt auch schon breit diskutiert. Im Grunde genommen haben wir aber ein ähnliches Ziel. Also ich würde sagen, es kristallisiert sich ja jetzt doch auch durch die 47 Folgen heraus, dass wir sagen würden, Herrschaft ist ein Kernproblem, Rassismus, Sexismus, Klassismus sind sehr zentrale Herrschaftsformen, die es zu überwinden gilt und wie wir uns das vorstellen, wie das funktionieren kann, haben wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, aber da sind wir uns ja relativ einig. Und nun hat aber ja die Diskussion, wie das dann aussieht, das zu überwinden und wie das wie eine nicht entfremdete Welt aussieht, natürlich auch was Spannendes. Leider aber aktuell ja auch etwas Realitätsfernes ein bisschen. Und wir können uns ja mal tiefer in die Realität hineinbegeben, in der eben diese Unterdrückungsformen nicht davor sind, überwunden zu werden, sondern sich wieder in einer Art und Weise radikalisieren momentan oder in einer Art und Weise da sind und mit der wir auf eine Art und Weise konfrontiert sind mit diesen Herrschaftsstrukturen, die total pervertiert, die total eskaliert und wo wir gerade auch wieder in einen neuen Faschismus zu treiben scheinen, der die liberale Demokratie, so sehr ich die vielleicht auch ablehnen mag an bestimmten Stellen, abschafft und auf jeden Fall nicht durch etwas ersetzt, was mehr auf Emanzipation und Gleichberechtigung ausgezielt ist. Und ich finde, darüber ist es auch sehr wichtig zu reden und wie du auch gerade eben auch ein bisschen reingegangen bist und dann darüber zu sprechen, wie kann es irgendwie sein, dass es zu sowas kommt, gerade in Deutschland nicht mal 100 Jahre nach dem Nazi-Regime. Und was mich da eben interessiert.
Was haben wir so im Sinne von, was haben wir falsch gemacht wie soll man sagen, mit der Schau auf unser Versagen an der Stelle? Ist das das, was dich so beschäftigt?
Ja, schon, auch, auf jeden Fall. Also mir wird es halt eben darum gehen, das Pferd auch mal so ein bisschen von der anderen Seite aufzuzurren oder wie auch immer man das sagt. Und zu schauen irgendwie nicht nur in Hinsicht auf, was ist unser Emanzipationsziel und wie sähe die gerechte Gesellschaft aus, sondern wie sehen die Untiefen dieser Gesellschaft aus und was bekämpfen wir eigentlich? Also was gilt es eigentlich zu verhindern und wieso gelingt uns das nicht? Weil ich auch eben diese Perspektive sehr wichtig finde. Und da interessiert mich einerseits auf jeden Fall das Thema Erinnerungskultur, weil ich halt auch da das Gefühl habe, dass das auf eine Art und Weise nicht mehr stattfindet und ausstirbt, die mich extrem erschreckt, wo ich aber vielleicht auch denke, vielleicht hast du eine andere Perspektive drauf oder auf jeden Fall würde mich auch interessieren, was ist deine Erfahrung mit dieser Erinnerungskultur und was ist vielleicht auch meine in so einem persönlicheren Sinne, aber schon auch in einem größeren Sinne, welche Strukturen ermöglichen den Faschismus und inwiefern haben wir es versäumt, Strukturen zu schaffen, die dem Faschismus verhindern und die dafür gesorgt hätten, dass sowas nicht nochmal entsteht.
Ja, da hast du mich auf deiner Seite. Das halte ich auch für sehr wichtig und für ein spannendes Thema. Ist für mich natürlich schwierig, weil da wird es halt immer dunkel. Gell? Vermeintlich könnte man bei uns ja sowieso annehmen, dass es relativ dunkel zugeht, aber eigentlich ist das gar nicht so. So in meinen Analysen, so nehme ich dich auch wahr. Wir sehen zwar so bestimmte Untiefen, aber wir argumentieren ja schon eigentlich vom Licht am Ende des Tunnels her. Und da, wo du jetzt hin willst, da gehen wir halt jetzt quasi nicht auf das Licht am Ende des Tunnels zu, sondern wir drehen uns um 180 Grad. Und das wird für mich bestimmt nicht so einfach, aber wichtig ist es, ja. Insofern nehme ich die Herausforderung gern an, ja.
Ja, und dann schauen wir uns mal an, wo uns das nächste Woche vielleicht so hinführt.
Das machen wir. Gut, dann danke ich dir, gell?
Ja, ich danke dir, hat mich sehr gefreut.
Bis dann. Ich bin nicht frei, solange eine einzige Frau unfrei ist. Selbst wenn ihre Fesseln sich von meinen unterscheiden. Und ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Person of Color in Ketten liegt. Und genauso lange seid ihr auch nicht frei. Audre Lorde.